Als ich aus der Katatonie erwachte, erzählte ich allen, dass ich meine Mutter getötet hätte. Warum ist niemand auf die Idee gekommen, mir zu sagen, dass ich sie nicht nur nicht getötet hatte, sondern dass ich es auch gar nicht gekonnt hätte? Ich hätte meine Teenagerjahre im Jagdhaus verbringen können. Ich hätte studieren und einen Abschluss machen können. Die Forschungsarbeit meiner Mutter fortsetzen, mich verlieben, heiraten. Stattdessen habe ich absolut gar nichts erreicht. Ich habe meine Zukunft um meine Eltern willen verschenkt. Ein Opfer, von dem ich jetzt weiß, dass es vollkommen sinnlos und unbegründet war. Die fatale Verkettung von Missverständnissen und falschen Annahmen, die mich zu diesem Moment geführt hat, bereitet mir körperliche Übelkeit. Da mir niemand glaubte, als ich aus der Katatonie erwachte und erzählte, dass ich meine Mutter getötet hätte, redete ich einfach nicht mehr darüber. Meine Tante und meine Schwester fragten nie nach, was mich in der Klinik hielt, weil sie dachten, dass meine Therapeuten sich um meine Probleme kümmerten. Meine Therapeuten kannten den Grund für meine mangelnden Fortschritte nicht, weil ich ihnen nie gesagt hatte, dass ich glaubte, meine Mutter getötet zu haben. Und so ging es immer weiter, immer im Kreis. Eine Tragödie der Irrungen. Und dennoch, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt meine Augen schließen würde, würde ich mich wieder mit dem Gewehr in der Hand vor der Leiche meiner Mutter stehen sehen. Ich habe keine Ahnung, warum mein Gehirn dieses Bild heraufbeschwört, warum ich es immer wieder und wieder sehe, warum meine Visionen sich so real anfühlen, obwohl sie es ganz offensichtlich nicht sind. Mir ist klar, dass Kinder sich manchmal schuldig fühlen, wenn etwas Schlimmes passiert. Magisches Denken heißt das, wenn zwei unzusammenhängende Ereignisse im Kopf des Kindes verschmelzen und untrennbar miteinander verbunden werden. Ich war böse auf meine Mama und sie hatte einen Autounfall, also ist es meine Schuld, dass sie sich wehgetan hat. Aber ich war nicht 3 oder 4 oder 5 Jahre alt. Ich war 11. Eine intelligente, sensible, belesene 11-Jährige, deutlich reifer als die meisten Gleichaltrigen und ganz bestimmt alt genug, um den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu verstehen. Irgendetwas muss passiert sein, was mich glauben machte, ich hätte meine Mutter getötet. Vielleicht bin ich in die Diele gekommen, nachdem meine Eltern schon tot waren, hab das Gewehr aufgehoben und auf ihre Leichen hinabgeschaut. Vielleicht hat mein armes, traumatisiertes Gehirn dieses Stückchen echter Erinnerung genommen und so lange verdreht, bis ich überzeugt war, dass ich selbst den Schuss abgefeuert hatte. Vielleicht, ich könnte es verstehen, wenn mein Gehirn die Erinnerung an diesen schrecklichen Tag gelöscht hätte, um mich zu schützen. Aber warum sollte es die Wahrheit durch etwas noch viel Schlimmeres ersetzen? Ich setze mich auf und fahre mir mit der Hand durch die Haare. Die Zigarette glimmt immer noch im Aschenbecher. Ich rauche sie bis auf den Filter und stecke mir die nächste damit an. Dann lehne ich mich zurück, lege die Füße auf den Tisch und blicke mich im Zimmer um. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass für alle anderen alles genauso weitergeht wie bisher, während für mich nichts mehr so sein wird wie zuvor. 15 Jahre lang war ich ein schlechter Mensch. Ich war das Mädchen, das seine Mutter getötet und seinen Vater dazu gebracht hatte, sich das Leben zu nehmen, das der Welt zwei talentierte und kluge Wissenschaftler genommen hat, die vielleicht noch wichtige Entdeckungen gemacht hätten, und die dann das Einzige tat, was ihr einfiel, um Wiedergutmachung zu leisten, indem sie ihre selbst auferlegte Buße am schlimmsten Ort ableistete, den sie kannte. Wenn man das alles wegnimmt, wer bin ich dann noch? Ich rauche und denke nach und rauche und denke nach, bis die Essensglocke läutet. Der Raum leert sich im Nu. Nicht, weil die Leute es so eilig haben, das unfassbar fade und totgekochte Kantinenessen zu verzehren, sondern weil der Gemeinschaftsraum während der Mahlzeiten abgeschlossen wird, es gibt einfach nicht genug Personal, um beide Räume gleichzeitig im Auge zu behalten, und deshalb alle das Feld räumen müssen. Ich drücke die Zigarette aus und nehme die Füße vom Tisch. Dann stecke ich Travers Visitenkarte in die Hosentasche und stehe auf. Ich kämpfe mich gegen den Strom durch das Gedränge wie ein flussaufwärts schwimmender Lachs und gehe zurück auf mein Zimmer. Niemand hält mich an oder fragt mich, wohin ich gehe. Sich vor den Mahlzeiten zu drücken, ist nur dann ein Problem, wenn man an einer Essstörung leidet, was bei mir nicht der Fall ist. Obwohl ich so dünn bin, dass es ein leichtes wäre, jemanden davon zu überzeugen, falls ich einen Grund dazu hätte.